Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Welcome back zum Gastrogeplauder Troubleshooting bei der Colon EMR und herzlich willkommen zurück, Uli Denzer. Hallo Uli.
Hallo Thomas.
Wir haben ja beim letzten Mal eigentlich hauptsächlich über präventive Maßnahmen gesprochen, damit es eben nicht zum Troubleshooting bei der EMR kommen muss. Das ist ja schon ein Riesenthema. Jetzt geht es in die 2 bis 3 Hauptkomplikationen, nämlich Blutung und Perforation vor allem. Die Blutung unterteilt sich ja in was, was ein bisschen diffus immer ist, die intraprozedurale und die postprozedurale Blutung. Gehen wir mal in die Blutung bei der EMR. Was gibt's dazu zu sagen? Kann man da irgendwas machen, um das zu vermindern?
Also vorbereitet sein ist vielleicht schon mal eine gute Idee. Wenn wir eine Großflächenresektion planen, sagen wir mal Piecemeal EMA, dass man dann sein Equipment für eine potenzielle Blutung zumindest in greifbarer Nähe hat. Sicher sinnvoll, Clips und vor allen Dingen Koagulationszange sollte greifbar sein und das Personal auch geschult. Selbstverständlich. Und man sollte einfach damit rechnen, dass es bluten kann. Dann zum Abtragen selber, eine Großflächenresektion, breitflächig wachsendes Adenom. Da macht es immer ganz viel Sinn, sich einen Plan zu machen. Wo liegt das Adenom? Wo komme ich am besten hin? Wo fange ich an? An welcher Ecke? Wo bewege ich mich von vorn nach hinten, von der rechten zur linken Seite und dann nach hinten, sodass man eine schöne geschlossene Resektionsfläche bekommt, ohne Brücken und ohne Reste. Und dann würde ich immer nach jedem Piece, das ich abgetragen habe, die Spülpumpe nehmen, abspülen, schauen, ist der Untergrund blutungsfrei sauber oder habe ich da doch schon ein Gefäß, was anfängt zu bluten, und dann dieses Gefäß einfach koagulieren mit der Schlingenspitze oder, wenn es stärker blutet, vielleicht auch mit der Koagulationszange.
Was man ja immer ungern macht, weil man da mal wechseln muss, ne?
Da muss man wechseln, das ist ein bisschen unkommod. Das macht man dann auch bei größeren Blutungen. Schlingenspitze kurz koagulieren ist so das Praktischste.
Also Spüler ohne Spüler gar nicht anfangen, ne?
Nee, niemals ohne Spülung anfangen, ja.
Dann, was wir vergessen haben, glaube ich, bei Teil 1 ist Abstandskappe.
Das haben wir bei Teil 1 nicht erwähnt, aber eigentlich ohne Abstandskappe würde ich ein flaches Adenom nicht anfangen abzutragen. Bessere Übersichtlichkeit, auch hinter den Falten. Und bei Blutung auch die Möglichkeit, mal mit der Spülpumpe zu arbeiten und abzudrücken bei einer kräftigeren Blutung.
Das Abdrücken ist wesentlich. Diese Meinung teilen nicht alle. Michael Burke zum Beispiel sagt, Kappe braucht es gar nicht. Der ist natürlich so gut, dass er fast auch keine Schlinge braucht. Aber also wir beide nehmen sehr gerne eine Kappe. Das ist jetzt mal die Message für heute. Und dann sagst du auch, also Stück für Stück und jedes Mal Blut stillen und nicht sagen, ja, es wird schon und beim nächsten Mal kümmere ich mich dann um 3 Stellen, weil dann wird es unübersichtlich.
Ja, es wird dann sehr schnell unübersichtlich. Leider gerinnt das Blut ja auch, deswegen auch unbedingt die Spülpumpe und immer schön abspülen und gleich die Blutung stillen. Sonst wird es so unübersichtlich, dass man hinterher einfach nicht mehr die Resektionsfläche in der Sauberkeit so schön einschätzen kann und dann bleiben vielleicht doch Reste stehen. Ich erinnere mich, da gab es auch irgendwann mal eine Studie, die haben geschaut, bei welchen Piecemeal EMAs gab es besonders häufig Rezidive. Und wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass auch die Blutung da eine Rolle gespielt hat. Also wenn es unübersichtlich wurde, dann während der Resektion durch eine stärkere Blutung war die Rezidivrate bei diesen Patienten einfach höher. Und das erklärt sich durch die Unübersichtlichkeit der Abtragungsstellen.
Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Mehr unterspritzen, damit es weniger blutet?
Glaube ich nicht, dass das hilft. Mehr unterspritzen ist mehr die Angst des Endoskopikers vor der Perforation, die da präventiert werden soll. Aber die Blutung, wenn man wirklich schöne Abtragungen an der Basis macht, dann hat man da die Gefäße und da kann es mal bluten. Wenn ich einen großen Mixed-Type Lateral Spreading Adenoma habe, wo große Knoten sind, dann auch mal eine große Schlinge nehmen, um den Knoten als Ganzes abzutragen, weil das auch nochmal blutet, wenn man den querschneidet. Aus 1000 Anschnitten ist auch nicht so schön, weil man dann ja nicht an der Basis arbeitet von der Submucosa, sondern im Prinzip irgendwo in dem Adenom. Ich glaube, du hast da mal Rasenmähen zugesagt. Ist auch nicht so nett für die Abtragung und kriegt man dann zwar auch nochmal hin, aber auch das sollte man mal erwägen, dass man durchaus mit 2 Schlingengrößen arbeiten kann, also 1,5 und 3 Zentimeter für die größeren knotigen Areale.
Gut, also Blutung ist, wie sie ist, und unterspritzen sollte man aus anderen Gründen, um sich den Polypen anzuheben oder ein bisschen Rand mitzukriegen, aber nicht zur Blutungsprophylaxe. Und Adrenalin rein haben wir ja schon in der letzten Folge verworfen als nicht sicher nötig. Gut, das ist die intraprozedurale Blutung, die natürlich auch für Studien schwer zu messen ist. Jeder empfindet da anders was und manche erzählen lieber Heldengeschichten mit vielen Blutungen. Andere sagen, es hat nie geblutet. Also das verlassen wir jetzt ganz schnell. Jetzt geht es um die postprozedurale Blutung oder wie das definiert ist in der ellenlangen Abkürzung in den Studien, die klinisch signifikante postprozedurale EMR-Blutung oder wie auch immer. Das ist definiert durch letztlich eine Eingriffspflicht oder sonst starke klinische Zeichen. Wann endoskopiert man da? Das ist eine klinische Entscheidung oder wenn es wirklich ordentlich rausläuft oder?
Also die klinische Entscheidung zählt ja immer. Hämodynamische Instabilität, starker HB-Verlust, aktive Blutung. Ein bisschen Blut nach einer Abtragung ist noch kein Grund reinzugucken beim stabilen Patienten ohne große HB-Bewegung. Patienten, die richtig bluten, muss man dann eben nochmal koloskopieren. Gegebenenfalls die Gefäßstümpfe, die man findet. Selten findet man ja dann nochmal eine aktive Blutung. Wenn die nochmal abgeführt haben, dann ist es meistens schon vorbei. Aber man findet Gefäßstümpfe, die man oft klippen kann. Manchmal auch eine aktive Blutung, aber eher selten. Aber ich würde das schon dann machen.
Okay, die postprozedurale Blutung ist natürlich, aber diesen Pfad gehen wir jetzt, glaube ich, heute Abend nicht, einen Grund, Leute aufzunehmen oder auch nicht. Das ist, glaube ich, Thema fast für einen eigenen Podcast.
Ach, meistens werden die aufgenommen. In der klinischen Realität ist das so.
Und vielleicht auch nicht ganz falsch. Aber ich glaube, Uli, das vermeiden wir jetzt lieber, sonst geraten wir auf Abwege für das Troubleshooting. Das ist ja nicht immer einfach, so eine stärkere Blutung. Vielleicht hat der Patient schon gegessen, wenn es an Tag 2 passiert. Gibt es da irgendwelche speziellen Tricks? Ist das was, was man, wenn es stärker ist, vielleicht sogar in Narkose machen sollte beim älteren Patienten?
Also das muss man von der klinischen Situation und dem Patienten abhängig machen. Eine starke hämodynamisch instabile Blutung nach EMR im Kolon sollte man auch erst dann mit Begleitschutz machen. Das heißt, das Übliche, also Kreislaufstabilisierung, EK-Gabe. In einer ganz starken Blutung muss man vielleicht keine Vorreinigung des Darmes extra nochmal vornehmen, sondern guckt dann einfach rein, weil Blut auch stark abführend wirkt. Alles, was ein bisschen Zeit hat, würde ich, wenn das schon eine Weile her ist, mit der Abtragung doch nochmal spülen lassen. Das ist eine klinische Entscheidung, die man treffen muss in der Situation.
Gut. Das Troubleshooting beginnt ja auch wieder mit der Prävention. Man hat jetzt die Abtragungsfläche, ist ganz zufrieden, hat vielleicht eine Randkoagulation gemacht, eigentlich aus anderen Gründen, natürlich nicht zur Blutungsprophylaxe. Und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man schaut sich die Fläche an und sieht da ein paar Restgefäße, was auch immer das ist. Wenn es ein offenes ist oder geschlossene Gefäße, die so ein bisschen bläulich sind. Soll man da was machen? Soll man die alle koagulieren?
Na, da wir ja alle randkoagulieren, nehme ich mal an, auch das wird ja in der, bei den Zuhörern wahrscheinlich auch geteilte Meinungen dazu geben, aber nach der Datenlage sollten wir es. Zur Rezidivvermeidung kann man natürlich auch im gleichen Zuge dann die größeren Gefäße auch mal koagulieren, um eine Blutungsprophylaxe zu machen. Dazu gibt es, glaube ich, keine großen Erhebungen. Und dann kann man natürlich auch überwägen, im rechten Kolon zumindest eine Clip-Verschlussprophylaxe zu machen. Was ich festgestellt habe, wir in der deutschen Leitlinie komplett vergessen haben, uns dazu zu äußern, weil ich es einfach vergessen habe bei dem großen anderen Feld. Aber die ESGI sich hier sehr schön positioniert hat für einen prophylaktischen Clip-Verschluss im rechten Kolon bei Großflächenresektionen. Und ja, das geht alles über 20 mm wird hier entschieden, dafür gestimmt, das zu verklippen. Und da kann man natürlich auch gucken, will man jetzt so eine große Fläche komplett verklippen, da ist man eine Weile beschäftigt und hat eine Menge Clips, die man da dann verbraucht hat. Oder sagt man, man macht vielleicht eine partielle Clipverschließung einzelner Anteile mit größeren Gefäßen und so mache ich es. Ich raffe die dann nur partiell zusammen und lasse noch ein bisschen was auch offen zum Heilen. Mein Punkt bei der Angelegenheit ist eigentlich weniger die Blutungsprophylaxe, wenn ich so Großflächen zum Teil partiell Clip verschließe, als die das Postkoagulationssyndrom, wenn ich mit Strom gearbeitet habe, was mir dann manchmal mehr Sorgen macht, weil wenn man da auch nochmal auf dem Wundgrund nochmal koaguliert, auch zum Gefäßverschluss oder auch Rezidivprophylaxe, da hat man schon mehr Strom, als man denkt. Und wenn das dann nachbrennt, so nach 1-2 Tagen, kann der Patient schon auf einmal auch Bauchschmerzen bekommen, Lokalperitonismus. Vieles kriegt man mit Antibiotikatherapie dann einfach konservativ auch gut gehandelt. Aber das ist jetzt auch eben mehr meine Erfahrung. Wenn man dann partiellen Klippverschluss macht, kommt es deutlich weniger dazu.
Weil man ein bisschen die Spannung rausnimmt wahrscheinlich.
Ja, weil man ein bisschen Gewebe rafft einfach. Und da gibt es keinen so einen starken Nachbrenneffekt, der dann auch mal in einem Loch enden kann, was man gar nicht gemacht hat, sondern das einen Tag später da ist. Und gut, zu den prophylaktischen Klippen, zur postprozeduralen Blutungsprophylaxe gibt es ja eine Meta-Analyse auf 4 randomisierten Studien, 3 positiv, 1 negativ.
Und zwar eine Meta-Analyse muss man jetzt, ich mag ja sonst keine, aber die beruht, glaube ich, auf Originaldaten. Also
ja, genau.
Da wurden die Originaldaten gepoolt, das ist sicher valide.
Und dann gibt es eine neue Studie, die später erschienen ist, die Clipper-Studie, ich glaube aus 2025, die aus den Niederlanden kam, die haben das auch im rechten Kolon nochmal untersucht, aber die haben jetzt keinen Benefit, was die späten Nachblutungen angeht, für das prophylaktische Klippen von den größerflächigen Abtragungsstellen finden können.
Und das war ja eine Studie nur fürs rechte Kolon, also dort, wo es eigentlich sinnvoll sein sollte. Mit negativem Ergebnis, da gab es dann natürlich sofort ein großes Geschrei. Ja, die Holländer, die können das ja nicht und wir in, was weiß ich, Australien, Deutschland sind viel besser. Könnte man trotzdem offen lassen. Vielleicht ist es ganz gut, dass du es vergessen hast, weil die Evidenz wieder ein bisschen ins Wackeln gekommen ist.
Ja, das müssen wir dann nochmal in 5 Jahren aufnehmen. Vielleicht gibt es dann auch schon wieder eine ganz andere Evidenz zu dem Thema. Ich fand es interessant, dass es halt doch nicht so eindeutig zu sein scheint, wie man es dann angenommen hat. Vielleicht eine kleine Ausnahme und auch das ist schwierig zu untersuchen in Studien, weil die Patienten unter Antikoagulation oder besser gesagt die, die dann eben 2 Tage nach der Resektion wieder ihre Antikoagulantien einnehmen müssen, da sind wir ja alle eher geneigt zu klippen. Da gibt es auch Daten, aber nicht so viele, dass man mit dem Klippen eine späte Blutung doch in einem Anteil der Patienten verhindern kann. Mit der Antikoagulation in Number Needed to Treat 23 bei den doppelten Plättchen-Aggregationshemmungen Number Needed to Treat 12. Und dass doch viele Endoskopiker einfach aus dem Bauchgefühl heraus sagen, ich klippe das lieber, wenn ich weiß, der nimmt wieder ein DOAC ein, also Eliquis in 2 Tagen wieder oder anderes. Dann macht man es eher zu.
Ja, also das Klippen ist ja relativ komplex. Zum einen muss man sagen, dass in den genannten Studien intendiert war, das vollständig zu verschließen. Klappt natürlich nicht immer und dann gibt es Subanalysen, dass es besser ist, wenn man vollständig verschließt, was ja auch nicht verwundert, muss man mal sagen. Zum anderen, was in der Realität auffällig ist und was bei der Nachanalyse der Studien kalt versus heiß rausgekommen ist, dass die Leute ganz viel kleine Gefäße entweder veröden, so glaube ich 30% in der spanischen Studie, oder einen einzigen Clip in die Mitte auf so ein Gefäß draufsetzen. Mhm. Das war in der deutschen Studie, glaube ich, auch fast ein Drittel oder so. Also in Wirklichkeit wird sowieso Prophylaxe gemacht, bisschen jenseits der Evidenz. Ist denn das, ich meine, das Argument ist, es ist teuer und kostet Zeit. Bei einer größeren Fläche dauert dann der Verschluss, wenn man Pech hat, fast so lang wie die EMR. Du hast dich ja schon geäußert, du klippst aber nicht um jeden Preis und wenn die Spannung weg ist, ist auch schon mal gut.
Ja, ich mache das so. Man kann das natürlich auch nach dem japanischen Muster machen und macht eine Clipnaht mit Zickzack-Verbindungen, mit Nähten. Kostet halt Zeit und ich bin nach wie vor nicht überzeugt, ob ich jetzt wirklich meine Nachblutungsrate auf 0 senke, wenn ich alles total zumache.
Weil es kommen ja auch teure Sachen jetzt um die Ecke oder sind schon um die Ecke gekommen, von Nähen bis Spezialclips.
Ja.
Da kann man dann ja viel Geld ausgeben, deswegen muss das gerade heutzutage ja schon mal überprüft werden, ne?
Genau, also man kann natürlich mit den Nahtmaterialien, die wir dann im rechten Kolon überhaupt anwenden können, der Weg muss ja auch bis dahin erstmal gegangen sein, mehrere Systeme von Nahtmaterialien benutzen, um dann so eine Wundfläche zu verschließen. Man kann die Großflächenspannungsclips nehmen, man kann aber auch ganz normale 20 mm Clips auch mal nehmen, um was zu raffen, wenn es passt. Also ich weiß es nicht, ob man wirklich alles ganz komplett zumachen muss im Endeffekt. Also die Clipper-Studie hat mich jetzt wieder so ein bisschen in meiner Vorgehensweise bestätigt, ob das jetzt richtig ist. Das weiß ich auch noch nicht.
Und ab einer bestimmten Größe, muss man auch sagen, wird es schwieriger.
Geht
und
halt auch
geht
nicht.
Vielleicht auch nicht. Oder man macht dann so ein Zelt,
ja,
wenn es um die
das.
Kurve geht.
Mhm. Ja, oder es geht einfach nicht gut.
Ja, ja.
Oder man braucht halt noch mal eine Stunde, um ja. alles zuzumachen. Und hat dann auch sehr viel Luft oder CO2 verblasen. Mhm. Also ich nehme mal an CO2, was für den Patienten vielleicht auch nicht so günstig ist.
Also man sieht schon auch ein bisschen die Nachteile. Ich glaube, das ist auch alles, was man im Moment sagen kann. Deswegen ist es kein Muss. In der Leitlinie erscheint es gar nicht jetzt mit einer neuen Stellungnahme, was auch, wie wir schon gesagt haben, gut ist, weil die Evidenz vielleicht noch wächst. Auf jeden Fall, was man sagen kann, ist, dass Gele nichts bringen. Das wäre ja eigentlich wunderschön. Man macht ein Gel drauf, das geht rasend schnell. Da gab es ja eine deutsche Studie.
Ja, die Purple-Studie, die hat gezeigt, dass das nichts bringt. Und wahrscheinlich ist es für die Puders und andere Sprays auch, also nach dem Abtragen Gel drauf oder Puderspray und dann hoffen, dass nach 10 Tagen alles immer noch sitzt. Das wäre wahrscheinlich schön zu hoffen, ist aber physiologisch wahrscheinlich nicht machbar.
Also es gibt ein paar fernöstliche Puderstudien, die einen gewissen Vorteil zeigen. Aber es gibt für das Gel, gibt es jetzt, war auf den ESGE-Days ein Abstrakt aus Frankreich nach ESD, wo auch kein Unterschied war. Also da ist leider schade, ne? Es wäre ja viel schöner als Klippen, aber offenbar ist kein Durchbruch.
Ist schade, es ist leider so, auch wenn immer diskutiert wird, dass diese Gele sofort die Wundheilung anregen, aber der praktische Aspekt zeigt sich dann doch nicht so ganz für die Spätblutung.
Gut, also balanciert anwenden bei Risikogruppen ist wahrscheinlich ein gangbarer Weg und man macht jetzt nichts falsch, wenn man es nicht systematisch von A bis Z da durchzieht. Gut, jetzt kommt noch die Perforation. Da ist ja das erste Mal sie zu erkennen.
Ja.
Da gibt es die Sydney-Klassifikation,
genau,
die ganz nützlich ist. Die geht von 1 bis 5 und 4 und 5 ist einfach ein offenkundiges Loch.
Ja, also 4 und 5 ist einfach eine Perforation, die ja, sollte man dann
ja.
möglichst auch sehen. Das wäre von Vorteil in der Situation. Ja, die Typ 3 ist dieses Target-Sign.
Genau, da müssen wir, glaube ich, nochmal, weil das ist das Schwierigste. Typ 1 und 2 ist letztlich intakte Fläche mit unterschiedlicher Submucosa.
Ja.
Da gibt es auch keine Diskussion. Das Neue ist tatsächlich der Typ 3, wo man dann so einen weißlichen Ring da sieht.
Ja, da sieht man eigentlich auf der Abtragungsfläche einen weißlichen Muskelring. Und wenn man das Präparat dann nochmal anschaut und das rumdreht, das habe ich auch schon mal so gesehen beim eigenen Präparat, sieht man dann auf der Präparatebasis auch nochmal diesen komplementären Muskelring. Das bedeutet, man hat halt einfach eine muskuläre tiefe Resektion, die wahrscheinlich demnächst in eine Perforation übergeht. Und die sollte man auf jeden Fall mit Clips verschließen.
Auch da kommt es, glaube ich, darauf an, dass zu erkennen und zu interpretieren, weil da sieht man ja kein Loch.
Ja, man sieht halt noch kein Loch. Man muss immer mit dem thermischen Spätschaden rechnen bei diesen. Also wenn wir mit Diathermie abtragen, muss man mit dem Spätschaden kalkulieren. Der kann sich dann auch einen Tag später erst als Perforation, als Spätperforation äußern. Das Problem ist, wenn wir einen Tag später, haben wir auch schon mal versucht, nochmal heroisch Löcher verschließen, die dann aufgetreten sind, hat man einfach schon keinen sauberen Darm mehr. Das bedeutet, der Patient hat schon einen gewissen Peritonismus. Und diese Patienten, die sind einfach nicht mehr so ganz sauber.
Im wahrsten
Sinn. Und das ist im wahrsten Sinn des Wortes, kann auch mal, und diese Patienten können dann auch mal einen Lokalabszess entwickeln, auch wenn man die Perforation schön verschlossen hat, aufgrund der lokalen Peritonitis trotz Antibiose. Also das ist einfach nicht mehr so ganz optimal für den Patienten. Deswegen, der Frühverschluss ist eigentlich das Frühpräventiv und Frühverschluss ist eigentlich das Wesentliche. Und dann lieber einmal mehr zuklippen, wenn ich denke, ich habe es sehr tief abgetragen, als das zu lassen und dann am nächsten Tag einen symptomatischen Patienten vorzufinden.
Also nochmal zu diesem Typ 3, wie gesagt, den muss man erkennen. Da ist ja vielleicht auch wichtig, nochmal zu sagen, dass man sich das jetzt nicht ängstlich anschauen soll, sondern ruhig mal nachspülen und das tatsächlich gut darstellen. Und dann wird aber empfohlen, obwohl das letztlich auch aus den australischen Studien auf wenig Fällen beruht, aber es macht ja Sinn, das lokal in der Muskulatur zu klippen.
Ja, was das jetzt auch immer heißt. Also ich denke, man sollte es einfach schön zuklippen. wenn man schafft, das rundherum noch mit Mucosa zu adaptieren, ist ja auch nicht schlecht.
Das ist aber auch wichtig, glaube ich, diese beiden Kleparten, dass man sagt, wenn ich da so einen Typ 3 sehe oder vielleicht sogar eine richtige Perforation und ich kriege die Mucosa zusammen, dann allerdings hängt der Hammer höher. Dann reicht das auch, oder?
Das reicht auch, aber wenn ich natürlich die Muscularis mitfassen kann, ist das schon gut. Ja. Mhm. Tiefmuskulär.
Also, dass man auch in der Abtragungsfläche einen Clip setzt und die Ränder sind jetzt nicht oder werden erst nachher adaptiert oder was auch immer.
Das ist, wenn die Muscularis da fest genug ist, kann man flach klippen und mit viel Muscularis-Fläche, die man sich so ein bisschen tangential vielleicht verklippt und das mit einer Clipnaht auch zu versehen, ist dann nicht verkehrt. Und das hält schon auch. Man kann das ein bisschen mit, man sollte nicht so viel CO2 dann insufflieren, dass das nicht alles so aufgeblasen ist, aber so, dass man halt gerade so sieht, was man tut. Ja. Und es gibt ja jetzt auch neue Clips. Da kann man natürlich überlegen, ob die jetzt in so einer Situation besonders hilfreich sind. Wir kennen ja Clips, die so ein bisschen größere Flächen überbrücken, besondere Haken haben. Jetzt kommt neu nochmal ein Clip, der wie so eine Art, der hat zwei verschieden ausfahrbare Clip-Branchen. Ein Doppelclip, der im Handgriff nach rechts, links zu bedienen ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass der sehr gut funktioniert bei solchen evidenten Perforationen, weil man einfach schnell vor Ort ist damit. Ja. Aber auch die konventionellen Clips. Also was wirklich im Endeffekt der Vorteil ist, weiß ich nicht, ob wir jetzt sagen, dann muss man einen Spezialclip haben. Wenn jemand gut klippen kann, wird er das auch mit einer schönen Clipnaht mit konventionellen Clips schaffen. Aber es gibt auch neue Tools.
Vom Rand anfangen und ja.
Ja.
Ja, das ist natürlich eine Messensache, aber bei einer Perforation die Mucosa zuklippen, das muss dann natürlich sitzen. Das ist jetzt nicht so wie vorher, dass wir sagen, wir nehmen die Spannung raus, weil wir dann möglicherweise weniger Blutung oder Postpolypektomie-Syndrom haben, sondern da muss es dann ja, wasserdicht oder zumindest dicht sein.
Ich würde immer die Muscularis mitklippen. Also die Muscularis wäre mein erster Favorit und wenn dann noch partiell Seitenrand-Mucosa mitkommt, ist es auch schön. Also das wäre so das Vorgehen.
Und dann gibt es ja auch noch den Over-the-Scope-Clip.
Genau.
Das ist auch eine Messensache bei ab einer bestimmten Größe oder wie gehst du daran? Weil was natürlich nicht passieren sollte, ist, dass man den OTSC dann anwendet, wenn schon eine Batterie an fehlplatzierten Clips darum hängt.
Nee. Also wenn die Perforation klein übersichtlich ist, ich gehe mittlerweile mehr dazu, wieder mit konventioneller Klimpnaht zu arbeiten, weil dann bin ich eh schon vor Ort und kann zumachen. Wenn das so eine große Perforation ist, aus irgendwelchen Gründen, manchmal hat man ja auch Perforationen gar nicht bei der EMR, sondern wird dann gerufen, dann ist die Perforation im Sigma passiert beim Hochspiegeln, während jemand dann in Zückung geguckt hat. Die sind ja meistens dann wirklich groß gerissen. Da kann das schon Sinn machen, den OTSC-Clip mit einem Twin-Grasper zu nehmen, wo man dann die Seitenränder schön reinziehen kann für eine übersichtliche Verschlusssituation. Bei einer kleinen Perforation, bei einer Polypektomie oder EMR, würde ich denken, ist man mit Clips vielleicht direkt vor Ort schneller.
Ja, ja, das muss man alles in Betracht ziehen.
Und man muss ja auch nochmal genau überlegen, wenn man eine Großflächenresektion macht, dann hat an einer Seite jetzt angefangen und da ist eine kleine Perforation und dann steht noch halbe Adenom, auch dann macht es ja Sinn, die freie Fläche zu klippen, die man schon abgetragen hat und dann doch die Resektion doch zu Ende zu bringen, weil für den Patienten ist das keine gute Situation, nur die Hälfte vom Adenom dann rausgemacht zu haben. Also auch das.
Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Uli, fürs Troubleshooting, dass wenn man, wie du sagst, eine kleine Perforation hat, dass man dann entgegen der bisherigen Intuition einfach mal weitermacht, das Loch ein bisschen offen lässt, weiterschneidet, sodass genug Platz für Klippen ist.
Und dann Klippen, sobald man dann Platz hat fürs Klippen und auch Platz fürs Weiterarbeiten, also macht man noch eine Schlinge mehr oder so und sagt dann, okay, jetzt habe ich ja seitlich Platz fürs Klippen, dann klippe ich und habe aber auch noch Platz genug, um dann den Rest des Adenoms auch wegzumachen. Und wenn der Clip gut sitzt oder zwei Clips gut sitzen, dann hat man ja auch, ist die Spannung raus. Das heißt, man guckt dann, ob dem Patienten gut geht, dass man dann weiterarbeiten kann. Für den Patienten ist allemal besser, man bringt die Resektion dann doch irgendwie gut zu Ende, als dass die Hälfte drin bleibt. Es wird ja nicht gerade einfacher, dann mit der Vernarbung wieder da dran zu gehen.
Absolut, ja. Und dann natürlich eine Antibiotikaprophylaxe.
Ja, die Antibiotikaprophylaxe bei einer Perforation sofort. Und ein bisschen auf den Bauch schauen, nicht zu viel CO2 geben, eine richtig heftige Perforation, wo man dann großes Loch hat, bei der ein großes Loch auftritt und der Patient instabil wird, weil er ein Pneumoperitoneum entwickelt. Das sollte man auch auf dem Schirm haben und nicht abwarten, bis er dann der Patient irgendwie kreislaufinstabil wird, weil alles auf die Cava drückt. Und da muss man einfach auch mal mutig sein, in so einer Situation zu sagen, ich mache jetzt hier einen Braunüle, ich nehme eine Braunüle, mache eine Entlastung des Pneumoperitoneums und bringe dann meinen Wundverschluss zu Ende von innen in Ruhe. Weil dann habe ich einfach eine Entlastung der Kreislaufsituation geschaffen und die Luft abgelassen und kann dann das Loch verschließen.
Ja gut, Uli, das ist aber auch eine wichtige Neuerung, ja, dass zur großen Kolon-EMR gehört eine Antibiotikaprophylaxe, egal wie es aussieht, ne?
Also zumindest in Deutschland. Also wenn man im übrigen Europa unterwegs ist.
Gut, woanders arbeiten wir ja selten, aber.
Die können es wahrscheinlich besser, deswegen brauchen die es nicht, ich weiß es nicht.
Ja. Okay, gut. Wunderbar. Ja, ich denke, das Thema Rezidiv, was ja auch eine Komplikation ist, das behandeln wir ein andermal. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Neues. Die Randkoagulation, sehr befeindet in Deutschland, ist, glaube ich, jetzt unstrittig.
Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, angenommen. Und aufgrund der Daten auch wirklich, muss man sagen, da hat die australische Gruppe um Burke ganze Arbeit geleistet. Die haben ja wirklich die Daten schon mehrfach auch in mehreren Subsettings publiziert, die zeigen, dass das gut funktioniert.
Aber nicht nur dort, sondern auch sonst wird praktisch in allen Studien eine Absenkung erreicht, der Rezidivrate, auch wenn der Level der Ausgangs- und Endlevel zum Teil deutlich höher ist als in Australien. Die sagen ja, das geht bis 1% runter, das ist wahrscheinlich übertrieben. In anderen Ländern liegt es zwischen 5 und 10. Aber auch in der randomisierten französischen Studie gegen ESD war es 5%. Also das kann man schon absenken. Und die sich daraus ergebenden Fragen für die Nachsorge, ich glaube, die behandeln wir ein anderes Mal. Ich danke dir ganz herzlich. Das war jetzt ziemlich Arbeit, da durch die EMR zu gehen. Wie ja auch die EMR manchmal ziemlich Arbeit sein kann.
Ja, aber hat ja Spaß gemacht und ich finde es immer wieder ein spannendes Thema, was man behandeln kann.
Ist es, ja. Ein sehr alltägliches, ja. Herzlichen Dank, Uli.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuhören. Schicken Sie uns bitte Kommentare, Anregungen, was wir weiter behandeln sollen, was Ihnen gefällt, was nicht so. Und vor allem kommen Sie nächste Woche wieder. Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.